D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Ja, ist ja gut. So, Bett ins Hotel, Türen zu. Nur diese zwei, drei Mädels, die dürfen sich noch mit reinmogeln. Wir reden heute in eine Stunde Liebe über Groupies. Die Frauen, die großen Celebrities ganz, ganz nah sein dürfen. Wobei, sind es eigentlich immer nur Frauen? Gibt es nicht vielleicht auch männliche Groupies? Und ist es eher so ein Phänomen der 60er und 70er oder gibt es auch heute noch Groupies? Und wenn ja, wie wird man zu einem? Viele, viele Fragen, die wir in der kommenden Stunde beantworten werden. Ich heiße Inga Hinkamp. Hallo.
D-Radio Wissen.
Und in dieser Stunde widmen wir uns heute der flammenden Fanliebe. Wir reden über Groupies. In der Geschichte der Popmusik, da waren die Groupies Frauen, die selbst Celebrities waren. Die Kulturwissenschaftlerin Rebecca Forrest, die hat das in einem Interview mal folgendermaßen beschrieben. Und zwar sagt sie, Groupies waren in den 60er und 70er Jahren die wichtigste Quelle für Informationen über Rockstars und ihre Gewohnheiten. Ohne die Berichte von Groupies hätten Bands wie Led Zeppelin oder AC/DC niemals diesen Ruf als Bürgerschrecks bekommen. Groupies haben diese Geschichten von Drogen und Sexorgien aufgezeichnet und verbreitet, lange bevor die großen Musikmagazine über sowas berichtet haben, sagt die Kulturwissenschaftlerin Rebecca Forrest. Und eine dieser Frauen, über die sie da spricht, war Uschi Obermeier. Uschi Obermeier, quasi die Mutter aller Groupies, wird nächstes Jahr 70 Jahre alt. Als ich über ihre Agentin ein Interview mit Uschi Obermeier anfrage, da schreibt die mir zurück: Danke für Ihre Anfrage. Frau Obermeier gibt allerdings zurzeit keine Interviews zu Themen aus ihrer Vergangenheit. Das ist schade, aber glücklicherweise hat sie ihre Geschichte schon häufiger mal erzählt und auch in Büchern aufgeschrieben. High Times, mein wildes Leben heißt eins davon und ein anderes heißt Expect Nothing, das Leben einer ungezähmten Frau. Und genau dieses Leben, das Leben einer ungezähmten Frau, das hat der Regisseur Achim Bornhack 2007 auch als Spielfilm auf die Leinwand gebracht. Das wilde Leben, die 68er-Ikone Uschi Obermeier heißt dieser Film. Uschi Obermeier wird darin von Natalia Avalon gespielt. Rainer Langhans, den, ja, wie soll man ihn nennen, Kultibi vielleicht, den spielt Matthias Schweighöfer. Uschi Obermeier wird 1946 in einem konservativen Münchner Elternhaus geboren. Als Teenager beginnt sie zu modeln, bricht aus dem bürgerlichen Leben und landet in der Kommune 1 in Berlin. Im Film klingt das so.
An der Kommune 1 schieden sich die Geister in Deutschland. Sowas hatte es bis dahin noch nie gegeben. Sie war mit der Absicht gegründet worden, alle Sicherheiten, jeglichen Besitz und jede private Sphäre abzuschaffen. Die Kommunaden waren gegen das Leistungs- und für das Spaß- und Lustprinzip. Hier konnte jeder tun, was er wollte, solange es nur unter den Augen aller geschah.
Rainer Langhans, einer der Mitbegründer der Kommune 1, ist schwer begeistert von Uschi. Die anderen Mitbewohner sehen das ein bisschen anders.
Kommst hier rein mit deinem Modelscheiß und bloß weil Rainer dich gut findet, glaubst du, du wärst hier wer. Aber das zählt hier nicht. Das zählt hier überhaupt nicht. Was willst du denn eigentlich hier?
Nee, wir wollen hier leben. Als neu erfinden, friedlich.
Uschi will vor allem Spaß haben. Dabei politisch zu sein, ist nicht so ihrs.
Wer hat mir da die imperialistischen Nuttenschiffe hier in meinen Kühlschrank getan?
Wieso? Du magst keine Cola?
Was hätte ich mir denken können? Das Fotomodell, nee, ich mag keine Cola.
Ja, was wollt ihr? Wir müssen dir halt helfen, die Mechanismen nicht der Ausbeutung zu begreifen. Coca-Cola ist ein multinationaler Konzern.
Du machst dich doch zum Handlanger dieser Kapitalistenschweine.
Wisst ihr was? Ich bin sowieso dafür, die Uschi hier aus den Diskussionsrunden auszuschließen. Mit dem Geratze stört sie die Konzentration aller. Weißt du was, du? Als Dekoration könntest du wenigstens aufrecht sitzen bleiben.
Zwischen der Kommune 1 und Uschi Obermeier kriselt's, als sie eine Nachricht bekommt, die nicht ohne Folgen bleiben soll.
Du, die Stones haben geantwortet.
Haben die uns tatsächlich nach London eingeladen?
Rainer Langhans und Uschi Obermeier reisen in dem Film also von Berlin nach London und treffen dort die Rolling Stones. Frontmann Mick Jagger ist direkt angetan von der vollbusigen brünetten Münchnerin.
You're so beautiful.
Thank you.
Seriously, how'd you get so beautiful?
Nur kurze Zeit später verschwinden Mick Jagger und Uschi Obermeier für einige Zeit. Ja, eigentlich ist sie mit Rainer Langhans zusammen, allerdings leben die beiden in einer offenen Beziehung. Und für Rainer Langhans gehört offenbar dazu, alles miteinander zu teilen, alles auszudiskutieren, auch die sexuellen Erlebnisse mit anderen.
Und, wie war's mit euch beiden? Wie ist er denn so, Mick?
Müssen wir das jetzt bereden?
Ja, so kann man nicht weiter.
Wie will man denn mal weiterkommen? Ich will einfach Spaß haben im Leben, das ist alles.
Ja, aber durch deine Vögelei befriedigst doch bestenfalls deine animalischen Triebe.
Und ich hab halt animalische Triebe und ich lieb sie.
Uschi, psychologisch gesehen ist deine Beziehung zu all den Männern so ein ganz klarer Fall. Uschi, ist für dich die ideale Sublimation frühkindlicher Zurückweisung durch einen unzuverlässigen, egoistischen Vater. Wenn du so weitermachst, Uschi, das ist Sex ist der Tod. Das ist ganz klar, Sex ist der Tod.
Spinnst du jetzt oder was? Du weißt doch gar nicht, wie das ist, wenn man sich einfach mal fallen lässt und genießt und den anderen wahrnimmt richtig. Und das ist wie Rockmusik.
Guck dich mal an, Uschi, guck dich mal an. Was ist denn das? Was ist denn das da, die Uschi? Hä? Die Uschi ist ein Lustautomat. Da drückst du hier Lust, tak, bieb, da Lust. Drückst du ganz klar, bieb, Lust. Das ist die Uschi.
Weißt du, was dein Problem ist?
Na?
Du hast Angst vom Ficken.
Ach, Uschi, das ist alles. Das ist doch jetzt hässlich. Das ist doch hier dumme Argumentation. Hm? Uschi, hör mir mal zu, Uschi. Wirkliche Freiheit, die kann nur aus Verzicht entstehen.
Gut, dann verzichte ich immer auf dich.
Uschi entfernt sich also von der Kommune 1 und stürzt sich mitten rein ins Model- und Groupie-Dasein. Das, was sie da lebt und was sie da ist, das würde man heute vermutlich It-Girl nennen. Es folgen wilde Affären und Exzesse mit Keith Richards und Mick Jagger von den Rolling Stones. Mit Jimi Hendrix trifft sie sich offenbar auch gelegentlich, lernt dann aber auch die Kiezgröße Dieter Bockhorn kennen. Bockhorn ist begeistert von Uschi Obermeier wie viele Herren. Die beiden werden allerdings ein Paar und gehen zusammen auf Weltreise. Unter anderem geht's mit Bussen den Hippie-Trail entlang. Im Dezember 83 kommt Bockhorn bei einer der Reisen bei einem Motorradunfall ums Leben. Inzwischen lebt Uschi Obermeier in den USA. Mit über 60 hat sie nochmal als Unterwäschemodel vor der Kamera gestanden. Aber damit ist sie Interviews zufolge inzwischen durch. Sie lebt lieber entspannt in Kalifornien, designt Schmuck, genießt das, was sie hat und blickt zumindest für die Öffentlichkeit nicht mehr allzu oft zurück auf ihr wildes Leben. D-Radio Wissen ist hier eine Stunde Liebe und wir reden heute über Groupies. Und ein Mädelskonglomerat, das da unbedingt mit dabei sein muss, das sind die GTOs. GTOs waren quasi die erste Girl Group. GTO steht für, man ist sich nicht so ganz sicher, entweder Girls Together Only, aber vielleicht auch Girls Together Occasionally oder Girls Together Often. Da gibt es verschiedene Überlieferungen. Und diese Girl Group, die geht zurück auf den großartigen, legendären Frank Zappa. Frank Zappas Kindermädchen Christine hatte nämlich eine Tanzgruppe. Die Mädels, die kamen hin und wieder mal vorbei, um in teilweise wohl sehr ausgefallenen Kostümen Choreografien zu üben. Zappa fand die Mädels so abgefahren, dass er sie irgendwann einlud, doch mit auf die Bühne zu kommen. Und irgendwann konnte er sie auch dazu überreden, selbst ein Album aufzunehmen. Wie das klang, das haben wir gerade gehört. Offenbar lagen die Qualitäten dieser Frauen woanders. Und sie haben den Sunset Strip, der damals so der Hauptschauplatz war für Sex, Drugs and Rock'n'Roll, ordentlich abgegrast. Pamela Desbarres, eine der Frauen, die hat die Erinnerungen an diese Zeit zusammengeschrieben, unter anderem in dem Buch I'm with the Band. Zu ihren Eroberungen gehörten so Herren wie Jim Morrison, Mick Jagger, ja, auch wieder, und Jimmy Page. Das erstmal zu den Girls, die sich damals als Groupies, also in den 60ern und 70ern, einen Namen gemacht haben. Da gab es aber auch noch ein Schwesternpaar, die haben einen ganz besonderen Job gemacht. Und zwar haben sie Gipsabdrücke von den besten Stücken großer Künstler genommen. Was die beiden da machen, finde ich sowohl künstlerisch als auch soziologisch höchst anerkennenswert. Soziologisch gesehen ist es ein Hammer. Die Leute errichten Denkmäler zu Ehren von Kriegshelden, Aber sie errichten Denkmäler aus den essentiellen Teilen der Stars. Überhaupt mangelt es der Popmusik an einem gesunden Sinn für Humor. All diese Leute nehmen sich selbst so ernst, sie sollten auch mal über sich selbst lachen. Die Gipsschwestern können dabei weiterhelfen. Das sage nicht ich, das sagt Frank Zappa über Cynthia und Deanne. Zwei offenbar pummelige kleine Mädchen, die als Plastercasters bzw. als Gipsschwestern in die Popgeschichte eingegangen sind. Warum? Weil sie Rockgrößen eingeblasen haben, im richtigen Augenblick einen Abdruck vom Gemächt genommen haben und dieses Negativ dann nochmal ausgegossen haben, sodass sie jetzt eine anständige Sammlung von Rockstar-Penisfiguren angesammelt haben. Wie kann man sich das vorstellen? Die beiden Mädels haben den Jungs aufgelauert. Die eine hat sich dann oral an die Arbeit gemacht und die andere hat Alginat angerührt. Das ist das, womit Zahnärzte normalerweise ihre Abdrücke machen. Erzählung zufolge lag die Schwierigkeit wohl vor allem darin, dass der Typ auch während des Abdrucks standhaft bleiben musste. Und man musste offenbar vorher auch unbedingt die Schamhaare einfetten, damit die hinterher nicht hängen bleiben. Und bei Jimi Hendrix hat zweiteres wohl irgendwie nicht so gut funktioniert. Und es gab ein ziemliches Gefrickel, um den Herren komplett wieder aus dieser Form zu kriegen. Kiss haben diesen beiden Girls übrigens auch mal einen Song gewidmet, obwohl Kiss nie einen Abdruck haben machen lassen. Die anderen Exponate, die sind immer mal wieder irgendwo auf dieser Welt in Museen zu sehen. Falls euch das interessiert, dann checkt mal cynthiaplastercaster.com. Da gibt es mehr Details zu dieser höchst absurden, aber wie ich finde auch sehr, sehr lustigen Geschichte und auch Infos darüber, wann die Penisstatuen mal wieder ausgestellt werden. Holo Sky ist Musikjournalist, lebt in Hamburg, hat Biografien geschrieben, unter anderem über die Toten Hosen, über Rio Reiser, über die Scorpions. Und das letzte Werk, das er verfasst hat, das heißt Sex, Love und Rock'n'Roll. Und ich habe mit ihm telefoniert und ich habe ihn gefragt, woher kommt eigentlich dieser Sex, Drugs, Rock'n'Roll Dreiklang?
Der Dreiklang, der kommt, das ist eine Parole, zentrale Parole der 60er Jahre gewesen aus der Rockmusik, als es um ein neues Lebensgefühl ging. Weil man muss sich ja vergegenwärtigen, dass es damals doch noch eine recht spießige, muffige Nachkriegszeit war, in der Prüderie überhand genommen hatte und die Studentenbewegung und Jugendbewegung der 60er Jahre dann wirklich einen gesellschaftlichen Aufbruch losgetreten hat.
Der Sex ist da ja bei uns auch irgendwie immer sehr doll verbunden mit Groupies und ausschweifenden Partys Backstage und im Nightliner. Haben Groupies eigentlich damals eine andere Rolle gespielt, als sie es heute tun?
Ja, im Prinzip, Patti Smith hat ja mal gesagt, dass Maria Magdalena das erste Groupie war, weil sie total auf Jesus stand. Aber Frank Zappa hat später dann darauf hingewiesen, dass sie auch als Freiheitskämpferin an der Spitze der sexuellen Revolution gestanden haben. Das ist heute natürlich etwas anders, aber damals waren sie schon Vorreiterinnen gewesen, weil sie sich eben Freiheiten rausgenommen haben, die damals nicht üblich waren.
Groupies waren da ja auch dann eigentlich Celebrities für sich, oder?
Einige von ihnen ja, weil sie sind natürlich dadurch bekannt geworden, dass sie irgendwie große Namen gesammelt haben, die sie im Bett hatten und dadurch bekannt geworden sind. Aber das war nur ein vorübergehender Ruhm, würde ich mal sagen. Also der, weil es ja keine großartige Leistung war, sie haben ja keine Musik geschaffen, oder, sondern waren nur mit jemand im Bett gewesen, wie das andere Leute auch tun.
Wobei ich in der Recherche jetzt gelesen habe, dass die Groupies an sich auch so einen Mythos mit sich herumgetragen haben, also beispielsweise Uschi Obermeier, dass es auch schon ein Statement als Künstler war, wenn man sagen konnte, ja, die war auch mal meine.
Das mag sein, das hat die Eitelkeit von einigen Rockmusikern sicherlich beflügelt, aber das würde ich gar nicht mal so eng sehen. Also es war vielmehr so, dass sie in erster Linie natürlich auch Fans dieser Musik waren. Dass es damals eben außergewöhnlich war, sich den Musikern mit Leib und Seele hinzugeben. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu heute. Also heute leben wir alle viel freizügiger und die Leute sind alle nicht mehr so verklemmt und es wird da kein großes Boheim mehr drum gemacht, wenn jemand mit irgendjemand ins Bett geht. Also wenn heute irgendjemand mit einem Hip-Hop-Musiker ins Bett geht, ist das nichts Besonderes mehr, weil das ist, macht irgendwie fast jeder. Also die Leute sind freizügiger geworden und Jimi Hendrix hat sich seine Groupies auch mit seinen Musikern geteilt, was zur Folge hatte, dass dann alle zum Arzt mussten, wenn einer eine Geschlechtskrankheit gekriegt hat. Und bei Aerosmith mussten die Groupies vorher duschen, bevor sie dann zu den Musikern vorgelassen wurden, um das eben zu verhindern. Und die Eagles, die hatten einen bestimmten Begriff dafür. Das war die dritte Zugabe, wenn sie irgendwie an willige Frauen Backstage-Pässe verteilt haben.
Okay. Das heißt, im Prinzip könnte man schon sagen, dass eigentlich so Twitter und Instagram auch schon so ein bisschen das jetzt kaputt gemacht haben, ne? Weil ja eigentlich ein Künstler braucht mittlerweile eben nicht mehr unbedingt die Frauen, die irgendwie zum bösen Image beitragen, sondern man kann das auch alles schön selber inszenieren.
Ja, und vor allen Dingen die Arbeitsbedingungen haben sich ja auch verändert. Also früher war ja so eine Tournee recht selten und heute sind das straff organisierte Veranstaltungen, wo die Musiker auch einen festen Terminplan haben, die müssen von A nach B in einer bestimmten Zeit gelangen, die müssen Interviews geben und sich um Merchandise kümmern und alles Mögliche. Hinzu kommt die Angst vor AIDS, die sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass man in bestimmten Bereichen nicht mehr mit jedem ins Bett geht. Und dann haben natürlich auch Models und Pornostars und Schauspielerinnen Groupies ersetzt.
Holo Sky, der ist Musikjournalist, hat zahlreiche Biografien verfasst und verfolgt das Musikbusiness seit Jahren intensiv. Und ich habe ihn gefragt, was denn eigentlich so die beeindruckendsten Groupie-Sex-Geschichten waren, über die er in seiner Recherche gestolpert ist.
Ja, da gibt es natürlich die Plastercasters von Chicago, die irgendwie Gipsabdrücke von den Geschlechtsteilen der Musiker genommen haben und die auch ausgestellt haben. Es gibt zum Beispiel Laurie Maddox, die war 14 Jahre alt, als sie mit David Bowie und Jimmy Page im Bett war, was aber damals auch in Musikerkreisen zum wirklich üblich war. Also heute traut sich das, glaube ich, keiner mehr, mit einer 14-Jährigen ins Bett zu gehen. Damals, also wir erinnern uns, Cynthia Presley war 14, als sie Elvis zugeführt wurde. Chuck Berry saß wegen Verführung einer Minderjährigen im Gefängnis. Jerry Lee Lewis hat zwar eine 13-jährige Cousine geheiratet. Heute ist es hingegen so, Gary Glitter wurde deshalb verurteilt wegen Sex mit Minderjährigen. Oder Kurt Demmler, der diesen schönen DDR-Schlager, du hast den Farbfilm vergessen, der stand auch vor Gericht und hat sich dann erhängt. Also das sind schon, Problem mit minderjährigen Sex zu haben, stand damals, glaube ich, noch nicht so sehr auf der Tagesordnung. Das ist erst später irgendwie gesellschaftlich geächtet worden. Zu Recht natürlich.
Du hast ja jetzt auch generell ziemlich viele Einblicke ins Musikbusiness. Inwiefern spielt dann da sowieso dann das bewusste Pushen von Sexmeldungen, sag ich jetzt mal, oder Groupie-Eskapaden oder was auch immer, inwiefern spielt das eine Rolle? Also inwiefern wird das bewusst gesteuert und bewusst an die große Glocke gehängt oder eben bewusst zurückgehalten?
Naja, das wird immer wieder gemacht. Also zum Beispiel vor ein paar Jahren bei Britney Spears war es ja so, also wenn da ein anonymer Hacker so fordert, dass er Sex mit ihr hat und dann erst die Daten wieder freigibt, das ist so eine Geschichte. Oder was fällt mir jetzt noch ein? Wenn Nick Cave hat das mal in Japan erlebt, dass ein Groupie in die Hotellobby stürmte und versuchte vor seinen Augen Harakiri zu machen. Das sind natürlich Nachrichten, die dann auch schnell die Runde machen, aber natürlich auch, um irgendwie auf den Musiker hinzuweisen und den Plattenverkauf zu steigern.
Aber grundsätzlich wird das mittlerweile unterbunden, oder wie? Oder kommt es auf den Künstler an?
Das kommt sicherlich auf den Künstler an. Also viele machen leben vielleicht wirklich schon enthaltsamer, als es in den freieren 60er Jahren der Fall war. Auf der anderen Seite ist es heute normaler geworden. Und Von daher würde ich da auch keinen Unterschied mehr drin sehen. Also man hat ein natürlicheres Verhältnis zugefunden, aber es ist nicht mehr so eine Teilung in Rockstar und Groupie, sondern da begegnen sich zwei Leute auch nur für kurze Zeit und haben ihren Spaß.
Weißt du eigentlich auch irgendwas über männliche Groupies?
Es gab wohl auch welche, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Frauen ja schon auch ein etwas anderes und sorgfältigeres Verhältnis dazu haben und sich nicht gleich auf jeden einlassen, sondern schätze ich mal. Also, und es gibt ja auch nicht so viel Frauenbands und zu Madonna vorzustoßen. Ist ja auch nicht mehr ganz einfach geworden. Die Stars werden ja auch abgeschirmt.
Jetzt warst du ja selber auch ganz nah dran an einigen Bands. Du musst da überhaupt gar keine Namen und nichts nennen, aber angenommen, einer von denen nimmt sich jetzt eine Dame mit in den Tourbus, ne? Wer zahlt denn dann eigentlich das Ticket dafür, dass diese Frau irgendwann wieder zurückkommt?
Ach, das machen die Musiker meistens selbst. Also manche sind da wohl sehr charmant. Also ich habe das mal von Iggy Pop gehört, der dann auch eine Bekannte mit nach von Hannover nach Bremen genommen hat. Und die haben auch eine nette Nacht erlebt und der hat ihr das Ticket zurückgezahlt. Und als sie ihn ein Jahr später in Italien wieder traf, konnte er sich gar nicht mehr dran erinnern. Und hat sie mit genau dem gleichen Spruch wieder angemacht, was natürlich auch dann sehr ernüchternd war. Ich hätte noch irgendwie Ozzy Osbourne eine schöne Anekdote und vom Blixer Bargeld. Also Blixer Bargeld ist ja nun nicht gerade als das große Sexsymbol bekannt, aber von ihm gibt es auch die Anekdote, dass er mal in einem Hotelzimmer sich mit einem Freund unterhalten hat und plötzlich einen Schrei hörte und feststellte, dass sich ein Groupie unter dem Sofa versteckt hatte und dann eingeklemmt war. Das fand ich irgendwie ganz nett. Und dann Ozzy Osbourne wurde mal gefragt, ob er mit seiner Frau beim Sex auch spreche und antwortete darauf bezeichnenderweise, nur wenn sie mittendrin anruft.
Sagt Holo Sky, Musikjournalist aus Hamburg. Vielen Dank dafür. Wie sieht der typische Groupie 2015 aus, so im Vergleich zu Uschi Obermeier oder den Girls bei Almost Famous? Was machen Girls, um an euch ranzukommen? Was waren die absurdesten Geschichten, die euch da mal passiert sind? Kann der Frontmann wirklich alle haben und den Schlagzeuger will niemand, weil ihn niemand kennt? Was sind die Vor- und Nachteile an Sex mit Groupies? Das waren unter anderem die Fragen, die ich dem Management aktueller deutscher Popstars geschickt habe. Tja, was kam da zurück? Ein Rocklabel hat geantwortet: Liebe Inga, vielen Dank für die freundliche Anfrage, aber es besteht kein Interesse von unserer Seite. Es gibt zu dem Thema auch gar keine Berührungspunkte. Herzliche Grüße. Und von einem anderen Management, von dem ich aus sicherer Quelle weiß, dass die Band an sich nichts gegen dieses Interview gehabt hätte, hieß es: Liebe Frau Hinnenkamp, vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider müssen wir Ihnen absagen. Das ist leider kein Thema für uns. Tja, ich habe aber doch noch jemanden gefunden, der mir ein bisschen aus Insiderkreisen erzählt hat. Dieser Mensch betreut für ein Plattenlabel internationale Popbands. Wir haben abgemacht, dass wir dieses Interview per Mail führen, weil dieser Mensch auch nicht erkannt werden möchte. Und ich habe gefragt, wie sieht er denn eigentlich aus, der Groupie 2015? Und darauf lautete die Antwort: überwiegend jung, trendy, herausgeputzt. Dann gibt es da die super Jungen, die noch kein Make-up tragen, und die Anfang 20er, denen man gar nicht anmerken würde, dass sie Groupies sind. Hübsche, normale, junge, erwachsene Mädels. Dann habe ich gefragt, gibt es denn eigentlich immer noch Mädels, die in Hotellobbys rumhängen, um an die Jungs ranzukommen? Und darauf war die Antwort: ja, die gibt es immer noch. Und die tun dann auch immer ganz unauffällig, als ob sie die coolsten Fans überhaupt sind. Kein Geschrei, ganz cool eben. Wenn sie das Glück haben, eine der wenigen zu sein, die das Hotel rausgefunden haben, dann sitzen sie lässig in der Hotellobby oder an der Bar und sind eigentlich ganz friedlich. Es sei denn, es sind mehrere von ihnen, dann will jeder den Jungs am nächsten sein und man kann froh sein, wenn ein Security dabei ist. Dann wollte ich noch wissen, wie erfahren die Mädels denn überhaupt, welche Hotels das sind? Und darauf habe ich folgende Antwort gekriegt: Wo die Hotels sind, erfahren sie beispielsweise durch die Twitter-Kanäle der Jungs. Ein Bandmitglied hatte beispielsweise mal ein Foto von sich gemacht, bei dem man leider auch die Einrichtung der Hotellobby sehen konnte. Da dauerte es nicht lange, bis die ersten Fans vor der Tür standen. Oder manchmal fahren sie in Autos dem Van nach, in dem die Jungs zum Hotel gebracht werden. Da muss man schon mal den ein oder anderen Umweg fahren oder in eine falsche Hoteltiefgarage, um die Mädels zu täuschen. Oder sie klappern einfach jedes Hotel der Stadt ab oder warten davor auf gut Glück. In eine Stunde Liebe widmen wir uns heute den Damen, die ganz nah rankommen an ihre Stars. Also so richtig, richtig nah. Es geht um Groupies. Der Autor Paul Miles, der hat das Buch Sextipps von Rockstars geschrieben. Das sind Interviews mit 23 Rockstars. Unter anderem ist Lemmy von Motorhead dabei. Einer der Scorpions ist dabei. Einer der Eagles of Death Metal. Und es gibt in diesem Buch auch ein Kapitel über Groupies. Und die wichtigsten Zitate daraus, die hört ihr jetzt.
Ich hatte nie Groupies, die zu einem Problem wurden. Der Grund sind die zwei Ds, Diplomatie und Diskretion. Ich erkläre den Mädchen meine Situation und was sie von mir erwarten können. Ich bin total offen und ehrlich und deshalb werden sie nicht zu Psychopathen.
Das Beste an Groupies ist ihr Walk of Shame. Man sitzt vorne im Bus und einer der Band ist hinten im Bus zugange. Dann ist es an der Zeit loszufahren und dieses Mädchen kommt von hinten und versucht, ihre zerzauste Erscheinung in Ordnung zu bringen und auszusehen, als ob rein gar nichts passiert sei. Wir sitzen alle vorne und sie geht vorbei und gibt sich große Mühe, so auszusehen, als wäre nichts gelaufen und als sei sie nicht eins von diesen Mädchen. Wir lächeln alle und sind höflich und dann schließt sich die Bustür hinter ihr und wir fangen alle an zu lachen. Wir sehen den Gang entlang und da kommt er von hinten und sagt, riecht an meinem Finger. Sowas sorgt für Gelächter.
Begehrt zu werden ist ein großartiges Gefühl. Das ist was Grundlegendes. Man will Zuneigung, man will, dass sich jemand um einen kümmert, man will jemand, der einen liebt und möchte glauben, dass man wichtig ist. Das ist ein großartiges Gefühl und eine Möglichkeit, die die Groupie-Welt beiden Seiten eröffnet. Als Fan begehrt zu werden und als Objekt der Bewunderung andererseits begehrt zu werden. Das ist so eine Art Tauschhandel. Man könnte es so betrachten, dass die Band Sex will und dafür den Zugang zu dieser coolen Welt bietet, an der die Groupies interessiert sind.
Das Beste ist, dass es sie überall auf der Welt gibt. Überall, auf der ganzen Welt. Es ist großartig für Musiker, Groupies zu haben. Das Groupie ist der beste Freund des Musikers. Das Schlimmste sind die Anrufe.
Und die Jungs haben in den Interviews auch erzählt, was Frauen denn eigentlich mitbringen sollten, um Groupie zu werden.
Direkter Blickkontakt auf jeden Fall. Und sei verdammt nochmal nicht schüchtern. Ich hasse schüchterne Mädchen.
Zuerst einmal sollte sie heiß sein. Das ist schon mal die Grundlage. Sie sollte nicht zu verzweifelt aussehen, sondern muss selbstbewusst wirken.
Normalerweise warten sie einfach. Man lädt die Sachen aus und sieht, wie sie einfach da rumhängen. Die stehen halt da.
Trios sind perfekt. Eine kann man abschleppen und die anderen können dann den restlichen Abend darüber reden, was für eine Schlampe sie ist.
Sie sollte nur die Aufmerksamkeit von demjenigen erregen, von dem sie etwas will. Zum Rest der Band und zur Crew kann sie nett sein, nachdem sie ihren Star an der Tasche hat und nach hinten eingeladen wurde.
Das war eine Stunde Liebe über Groupies. Schön, dass ihr dabei wart. Mir hat's viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Die Sendung zum Nachhören und Links mit noch mehr Infos gibt's auf dradiowissen.de. Und kommende Woche geht's dann hier um Liebe, Sex und Urlaub. Wir schauen mal, was Urlaub eigentlich so mit einer Beziehung anstellen kann. Und gucken auch, was Urlaub mit Menschen anstellt, die bis dahin vielleicht noch nicht in einer Beziehung waren. Mein Name ist Inga Hinkamp. Wir hören uns kommenden Freitag wieder. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ein feuchtfröhliches Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.